Ja, schönen guten Morgen. Ich habe die Predigt heute von Daniel übernommen und wollte die Gelegenheit nutzen, über das Geheimnis des Königreiches Gottes weiterzusprechen. Vorweg noch vielen Dank für die Sammlung für die Kinder in Äthiopien von den Evangelisten, also Gemeindeleitern. Insgesamt sind da so ca. 2.000 Euro zusammengekommen. Nicht alles von hier, aber vielen Dank für euren Beitrag. Ja, Matthäus 13. Das ist die dritte Rede Jesu. Das Matthäus-Evangelium ist ja so aufgebaut, dass die Reden Jesu sind fünf Reden Jesu, ganz zentrale Dinge, die der Herr Jesus sagt. Dass das ganze Evangelium da herumgebaut ist, sind die Reden und dazwischen sind immer praktische Beispiele. Was heißt das eigentlich? Und die dritte Rede Jesu, da geht es eben um das Königreich der Himmel. Vielleicht nochmal zur Erklärung vorweg. Königreich der Himmel oder Himmelreich wird es ja oft übersetzt. Was ist das? Es geht hier nicht um den Himmel, sondern es gibt das Babylonische Reich, es gab das Babylonische Reich, das Persische Reich, es gab das Griechische Reich, das Römische Reich, dann gab es mal das Heilige Römische Reich deutscher Nation, gab es ziemlich lange, dann gab es mal ein Drittes Reich, habt ihr mal von gehört. Dann gibt es, ja, heute spricht man weniger vom Reich, sondern von den Empires, das britische Empire. Also die Reiche dieser Welt, das sind die Machtapparate dieser Welt, die Völker dieser Welt, die sich unter irgendeiner Führung versammeln und dann ein Reich, eine Nation in dieser Welt haben. Und so gibt es auch ein Reich Gottes. Das ist das Reich, wo Gott das Sagen hat. Wo die Dinge so laufen, wie Gott sie will. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden, so wie im Himmel. Also so wie es bei dir im Himmel ist, so soll es auf dieser Erde sein. Das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes ist ein großes Problem für uns. Weil das Reich Gottes so völlig anders funktioniert. Es hat einen völlig anderen Charakter als die Reiche dieser Welt. Deshalb Jesus sagt, es ist nicht von dieser Welt, es ist anders. In seinem Charakter, in seiner Qualität, in der Art, wie es funktioniert. Und die Schwierigkeit, die wir mit dem Reich Gottes haben, das hängt damit zusammen, dass wir in den Kategorien der Reiche dieser Welt denken. Während doch das Reich Gottes, das Reich der Himmel, wie es genannt wird, das messianische Reich, ein anderes Wort dafür, völlig anders funktioniert. Und die dritte Rede Jesu geht genau darum, wie ist dieses Reich? Und er vergleicht es. Und er bringt sieben verschiedene Vergleiche und sagt, es ist so wie. Das sind kleine Geschichten. Kennen wir so Kinderstunden, haben wir gerade eine gehört. Nette, kurze Geschichten. Aber es sind eigentlich Rätselgeschichten mit einer ganz tiefen, einer tiefen Bedeutung auch. Und der Jesus leitet diese Rede über die Himmelreichgleichnisse ja so ein, dass er den Jüngern sagt, euch ist es geschenkt worden, gegeben, es ist ein Gnadenakt Gottes, das Geheimnis oder die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Er spricht hier von den Geheimnissen des Reiches Gottes. Warum Geheimnis? Was ist ein Geheimnis? Habt ihr Geheimnisse, ihr Mädels? Ein Geheimnis ist etwas, was man weiß, ohne dass die anderen das wissen. Und so ist das auch mit dem Reich Gottes. Gott weiß da etwas, was er aber noch nicht verraten hat. Und das Problem, das das jüdische Volk damals hatte und was auch wir heute haben, ist, man hatte bestimmte Vorstellungen vom Reich Gottes. Und Jesus sagt, da ist noch etwas, das ist ein Geheimnis, das hat Gott noch nicht offenbart. Etwas, was ihr noch wissen solltet. Und diese Geheimnisse, wie das Wesen dieses Reiches Gottes ist, die offenbart Jesus, davon spricht er, allerdings auch in Rätselgeschichten, jetzt in diesem Kapitel 13 von Matthäus. Etwas, was bis dato nicht klar war. Und wo Jesus sagt, so, jetzt lüfte ich hier ein Geheimnis. Aber es ist nicht ein Geheimnis, das so offen auf der Straße liegt, sondern da muss Gott euch die Augen öffnen. Und er erzählt Rätselgeschichten, die nicht so ganz klar sind. Und dann sagt er so, jetzt denk drüber nach. Wenn du Ohren hast zu hören, dann hör gut zu. Denk drüber nach. Und was wir das letzte Mal besprochen hatten, als ich über dieses Thema schon angefangen hatte zu reden, das war das erste Gleichnis, wovon wir gerade in der Kinderstunde gehört hatten, Kindergeschichte, das sogenannte Gleichnis von dem vierfachen Acker. Also jemand streut seinen Samen aus aufs Land, auf den Acker, da fällt manches auf gutes Land, anders fällt auf den Weg, anders unter die Dornen, anders fällt auf felsigen Grund. Ja, die Jünger verstehen das nicht, Jesus erklärt es dann. Und die Erklärung, die Jesus gibt, ist sehr wichtig. Da fängt es schon an, dass wir darüber hinwegstolpern. Wir haben gerade gehört, naja, man muss auf die Botschaft Gottes hören und dann muss man das tun und dann bringen wir viel Frucht. Aber das sagt Jesus ja eigentlich gar nicht. Da müssen wir schon ein bisschen genauer hinhören. Er sagt, wenn jemand die Rede vom Reich Gottes hört und versteht, dann bringt er Frucht. Es geht also nicht um etwas Allgemeines, eine Botschaft von Gott oder so, oder von Jesus, und dass man das jetzt in seinem Leben anwendet. Das ist auch richtig, steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Hier geht es darum, dass Jesus sagt, es ist wichtig, das mit dem Reich Gottes zu verstehen, zu hören und zu verstehen, denn dann wird sich Frucht ergeben. Frucht ist ja etwas, was automatisch kommt. Frucht ist eine Lebensveränderung. Ein Leben wird sich verändern, wenn du das verstanden hast mit dem Reich Gottes. Es scheint also schon etwas sehr Wichtiges zu sein, was nicht so ohne weiteres zu greifen ist. Und da taten sich die jüdischen Menschen, die ja alle auf das Reich Gottes warteten damals in Israel, die taten sich furchtbar schwer, diesen bis dato verborgenen Charakter des Reiches Gottes zu verstehen und ja, zu verinnerlichen. Riesenprobleme hatten sie damit. Jesus trat ja auf mit der Botschaft, tut Buße, also lernt neu zu denken, das ist das Wort hier eigentlich, Metanoia, eine neue Perspektive, neues Verständnis, das ist Buße. Die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Buße sind nicht irgendwelche frommen Übungen, sondern das passiert hier oben. Denk mal neu drüber nach. Denk mal in eine neue Richtung. Tut Buße, also denk neu. Das Reich Gottes ist nahe. Und da war eigentlich auch das Problem. Johannes der Täufer hatte das gepredigt in der Vorbereitung. Jesus hatte das gepredigt. Und nun, nach den anfänglichen großen Hoffnungen der Menschen, jetzt beginnt das Reich Gottes, fing das an, alles irgendwie auseinanderzubrechen. Und sie taten sich unglaublich schwer, die Lehre Jesu von dem Reich Gottes, so wie dieses Reich Gottes kam, anzunehmen. Und das führte ja letztlich dahin, dass man Jesus dann auch gekreuzigt hatte, weil man sagt, nee, also so, wie du das meinst und wie du das sagst und wie du hier vorgehst, das können wir nicht akzeptieren. Das hatte also ganz praktische Auswirkungen, weil sie das Reich Gottes überhaupt nicht verstanden hatten Und es ist auch für uns, die wir heute Jesus nachfolgen, schon wichtig, das auseinanderzuhalten, zu verstehen, ja, wie ist das eigentlich mit dem Reich Gottes? Was haben die Juden erwartet? Die waren zu dem Zeitpunkt, als Jesus diese Dinge sagt, bereits 600 Jahre unter Besatzungsmacht, unter Fremdherrschaft. Das fing damals an in der Zeit Daniels, als die Stadt zerstört wurde, Tempel wurde zerstört, es wurden immer wieder Könige eingesetzt, aber von anderen Nationen. Und Israel hatte sein Selbstbestimmungsrecht, seine Souveränität als Nation verloren, schon 600 Jahre lang. Ganz kurze Zeit dazwischen unter den Makkabäern hatten die nochmal so eine Art Selbstständigkeit, aber das ging nur ganz kurz, wenige Jahre und endete dann in einem riesen Eklat bei den Makkabäern. Da war viel Korruption und Intrige im Spiel, also das war nur ein ganz kurzer Zwischenakt, wo man versuchte, jetzt nochmal die Souveränität des Staates Israel oder der Nation Israel zurückzugewinnen. Das hatte alles nicht funktioniert. Und jetzt warteten die darauf, dass endlich Gott eingreift und wumm, ein Riesenknall, Gott befreit Israel, das Reich Gottes beginnt, alles wird gut. Sichtbar, mit großer Macht, mit großer Herrlichkeit, Gott ist groß, Gott ist stark, Gott schlägt rein, Gott bringt Gerechtigkeit, Gott vertreibt die Nation, Gott wird sein Volk zum Sieg bringen. Das war die Erwartung. Und das sollte eben der Messias tun, also dieser Person, die von Gott gesalbt und ausgerüstet, die Macht hat, das durchzusetzen. Etwas Äußeres, etwas Politisches, etwas Sichtbares, etwas, was mit Gewalt, was mit Macht, mit Einfluss, mit echter sichtbarer Veränderung zu tun hatte. Das war erwartet. Und dieser Jesus passte überhaupt nicht da hinein. Er hatte zwar große Macht und er zeigte diese Macht immer wieder in seinen Zeichen und Wunder. Der sprach in einer Weise, das war sowas von, ja, da war so eine Autorität drin. Man merkt, es ist nicht nur frommes Gerede. Leute waren beeindruckt. Er hatte auch Macht über die unsichtbare Welt. Diese dämonische, gefallene Welt. Das merkt man, der hat Macht. Und doch war der so anders. Und da hat es ja jetzt kurz vorher schon eine riesen Auseinandersetzung gegeben, wo dann die Pharisäer, also die Führungselite Israels sagte, ja, wir erkennen an, da ist Macht, die du hast, großartige Dinge, ja, aber das ist nicht die Macht Gottes, das ist die Macht des Teufels. Und da sagte Jesus ja, so und jetzt reicht's, kein Zeichen mehr. Und ab da fängt er an, in Geheimnissen, in Gleichnissen zu reden und redet jetzt darüber, wie ist der Charakter dieses Reiches? Das muss man verstanden haben, damit man mit Jesus klarkommt. Sonst kommt man mit Jesus nämlich nicht klar, weil Jesus anders ist. Und seine Herrschaft und sein Reich funktionieren anders. Jetzt legt er ihnen noch weitere Gleichnisse aus. Und er sagt so, man kann das vergleichen mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker streute. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und er säte Zikaria, Unkraut. Also es ist ein Gewächs, so ein spezielles Gewächs, Zikaria nennt sich das. Es sieht ganz ähnlich aus wie Weizen. Als junge Pflanze nicht zu unterscheiden. Erst später, wenn sich dann Ähren bilden, dann merken, oh, das ist ein Unkraut und das ist sogar giftig. Und er sät dieses Zeug dazwischen. Überall dazwischen. Als nun die Saat wuchs und die Frucht sichtbar wurde, da erkannte man auch, oh, Unkraut, also dieses Zikare, dieses giftige Zeug dazwischen. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, du hast doch guten Samen auf deinen Acker gesät. Woher kommt denn dann dieses Unkraut, dieses giftige? Das hat ein Feind getan, sagte der Herr. Da sprachen die Knechte, sollen wir hingehen und das ausreißen? Nein, tut es nicht, sagte er, damit ihr nicht zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Zeit der Ernte will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuvor das Unkraut, bindet es in Bündeln, dass man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Also da wächst zweierlei zum Verwechseln ähnlich gleichzeitig. Das eine hat der gesät, dem der Acker gehört, und das andere hat der gesät, der ein Feind dieses Herrn ist. Und Jesus sagt, weil die Knechte wollen das jetzt trennen, die wollen das auseinanderreißen, die wollen das rausholen, dieses Giftige. Macht man ja normalerweise, nicht? Wenn man so einen Acker hat und dann hat man da seine Sachen gesät, dann zieht man das Unkraut raus, damit die Kraft übrig bleibt für das, was man da ernten möchte. Und der Herr sagt, nein, tut es nicht. Weil die Gefahr ist, ihr reißt das Gute mit aus. Es schadet dem Weizen, wenn ihr das Unkraut ausreißt. Tut es nicht. Ich selbst werde, wenn die Ernte da ist, meine Schnitter schicken. Es ist also ein Problem, dass oder ein Charakter dieses Reiches Gottes, dass da zweierlei gleichzeitig wächst. Das ist schon mal ziemlich unerträglich, weil wir ja immer die Tendenz haben, oder der Mensch hat die Tendenz, immer so das Gute und das Schlechte schon mal zu trennen. Das ist gut, das ist schlecht, das ist Licht, das ist Finsternis, das ist akzeptabel, das ist nicht akzeptabel. Und das Reich Gottes hat aber diesen Grundcharakter, dass zweierlei gleichzeitig wächst. Und der Herr dieses Ackers sagt, nee, lasst das mal so. Wenn ihr versucht, es zu trennen, dann nimmt der Weizen Schaden. Ich werde das selbst übernehmen. Die Ernte wird kommen, da werde ich das Unkraut verbrennen, das andere kommt in die Scheune. Aber das macht der Herr dieses Ackers und das machen nicht die Knechte. Dann erzählt er noch zwei Gleichnisse, die hängt er so direkt hinten an. Dann sagt er, ja, das Himmelreich kann man auch vergleichen mit einem Senfkorn. Das nimmt ein Mensch, streut es auf seinen Acker und dieses Senfkorn ist das kleinste der Samen. Nicht absolut, aber das war auch ein sprichwörtliches Reden, klein wie ein Senfkorn. Nimmt das kleinste, wirft es auf den Acker und am Ende wird es ein Riesenbaum, steht hier, naja, Senf wird kein Baum, aber das soll ja etwas deutlich machen. Er nimmt etwas ganz Kleines und am Ende wird es etwas ganz Großes. Das Reich Gottes kommt also ganz klein, unscheinbar. Auch so ein Charaktermerkmal des Reiches Gottes. Es beginnt unscheinbar, klein. Erst am Ende ist es groß. Die Frommen damals warteten auf den ganz großen Durchbruch. Knallerfall, wumms, und dann ist es da. Und so hatte man sich das vorgestellt. Und so war es ja auch bis dato irgendwo von den Propheten schon vorausgesagt. Da kommt das. Aber es gab Dinge, die waren eben noch nicht deutlich gemacht. Und die gehören auch zum Reich Gottes. Und die macht Jesus hier deutlich. Und er sagt, nein, es wird, wenn es kommt, und es kommt, es wird ganz klein anfangen. Man kann es auch vergleichen, sagt er, mit einer Frau, die ein wenig Sauerteig nimmt und sie verbirgt wörtlich diesen Sauerteig in einem halben Sack Mehl, also Teig, ein halber Sack Mehl, drei große Eimer. Hat sie so Teig gemacht, macht so ein kleines Löchlein und dann tut sie diesen Sauerteig rein. Und irgendwann ist dieser ganze Sack Mehl, Teich, ist durchsäuert. Da waren Bakterien drin, nicht? Säurebakterien, also so, die das schon mal verarbeiten. Kann man nicht sehen. Unsichtbar. Unscheinbar im Hintergrund. Aber am Ende ist alles davon beeinflusst. So fängt das Reich Gottes an. Ganz klein und schwach. Und da hat man natürlich oft das Problem. So, das kann man nicht so auseinanderhalten manchmal, weil es so klein ist, so unscheinbar. All diese Dinge spricht Jesus zum Volk und ohne Gleichnisse sprach er gar nicht mehr zu ihnen. Man hat wahrscheinlich noch mehrere gebracht, aber das sind die, die wir hier haben, die für uns wichtig sind. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der spricht: Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war von Anfang der Welt. Da haben wir das wieder, ja? Das Geheimnis. Das, was bis hierhin nicht klar war, dass das Reich Gottes klein anfängt, unscheinbar anfängt, eher unsichtbar, im Hintergrund. Das ist wichtig, weil das normalerweise nicht in unserem Konzept ist. Und wir oft die Tendenz haben, hinzugehen und das, was wir für falsch halten, ausreißen. Das, wo wir meinen, das gehört nicht in unser Gemeindekonzept oder was passt nicht in unsere fromme Vorstellung. Und dann reißt man dies und jenes aus und tut sich selber großen Schaden damit. Als er dann nach Hause geht, hat er die Leute weggeschickt, er war ja da im Boot gewesen, hatte zu den Menschen gesprochen, da geht er mit den Jüngern wieder ins Haus und da treten die Jünger zu ihm und sagen: Erklär uns das mal mit diesem Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Dann merkt er, das haben wir nicht verstanden. Er antwortet, spricht zu ihm: Des Menschen Sohn, damit meint er sich, ist es, der den guten Samen sät. Gott sät, Jesus sät den Samen, der Acker ist die Welt. Ist die Welt. Diese Welt ist der Acker Jesu, gehört ihm. Da fängt es schon mal an, wir trennen ja oft, da ist die Gemeinde und da ist die böse Welt. Hier ist die gute Gemeinde, da ist die böse Welt. Jesus macht eine andere Trennung, er sagt, dieser Mann, also ich, sähe meinen Samen auf meinen Acker und die Welt, dieser Kosmos, diese Welt, da sehe ich meinen Samen hin. Das sind meine Leute. Der gute Samen sind die Kinder des Reiches. Also, diese Welt ist der Acker Jesu und er sät seine Menschen da hinein. Kinder des Reiches, das sind, oder Söhne des Reiches, das sind Menschen, die zu diesem Reich Gottes gehören. Er hat sein Volk in dieser Welt. Menschen, die zu ihm gehören, die ihm nachfolgen, die ihn als König anbeten, die zu ihm gehören und ihm folgen, auf ihn hören. Er sät sie hinein in diese Welt. Überall hat er die. Nicht nur in meiner Gemeinde, auch in anderen Gemeinden. Auch in Gemeinden, die vielleicht ganz anders sind. Oder auch da, wo es gar keine Gemeinden gibt. Er hat sie, er weiß, wo er sie hingesät hat. Es ist ebenso unsichtbar oft, so unscheinbar, so klein, so wenig offensichtlich. Das Unkraut sind die Kinder der Bosheit oder die Kinder eigentlich des Bösen. Die Kinder des Teufels. Der Jesus unterscheidet. Ich habe meine Leute, der Teufel hat seine Leute. Dazwischen gibt es nichts. Der Feind, der es sät, ist der Teufel, sagt er. Die Ernte ist das Ende. Wovon? des Zeitalters eigentlich. Ne? Es ist ein bisschen verwirrend, weil hier steht zweimal Welt. Aber einmal ist der Kosmos gemeint, diese Erde, und einmal ist dieses Zeitalter gemeint. Also so wie die Welt zurzeit funktioniert, dieses Zeitalter. Es ist das Zeitalter der Nationen, das Zeitalter, wo Menschen die Herrschaft an sich genommen haben und so wie es für sie es für richtig und gut halten, über diese Erde regieren. Und diese Zeit wird zu Ende gehen. Die Schnitter sind die Engel, gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieses Zeitalters gehen. Des Menschensohn, also Jesus, wird seine Engel senden, das ist nicht die Aufgabe der Menschen. Er wird seine Engel senden, sie werden sammeln aus seinem Reich alle, die Ärgernis geben und die da Unrecht tun. Da müssen wir noch drüber sprechen. Die Engel sammeln aus seinem Reich. Da bin ich auch drüber gestolpert. Ja, aus deinem Reich. Das fängt doch erst irgendwann an, oder? Nee. Das Reich Gottes hat schon begonnen. Es ist schon da. Aber es ist eben nicht in dem sichtbaren, mächtigen, politischen da, sondern es ist noch sehr verborgen, unscheinbar, durchdringt alles. Wir suchen ja oft die starken christlichen Nationen, die starken großen Gemeinden, die Leute, die Einfluss auf die Politik nehmen, die ja, das Reich Gottes und seine Moralvorstellungen versuchen umzusetzen in dieser Welt. Und das funktioniert so nicht. Immer dann, wo Christen das gemeint hatten, dass das Reich Gottes etwas mit Politik zu tun hat, mit Machtausübung, auch mit Zwang, natürlich unter immer einem positiven Vorzeichen. Oft geht es da um Moral, Gottesfurcht, Moral, um Ehe, Familie, um Sexualmoral. Manchmal ging es auch um Dogmatik. Aber dass Christen meinen, sie hätten so einen Auftrag, diese Welt irgendwie zu verchristlichen, die böse Welt, da ist das immer schiefgegangen und es hat zu vielen Nachteilen für die Gemeinde geführt. Ein ganz großer Einbruch war damals so um 300 nach Christus, wo Christ sein Staatsreligion war. Und du wurdest bestraft, wenn du kein Christ warst. Oh, vorher war es umgekehrt, nicht? Wenn du Christ warst, hattest du Nachteile. Jetzt war es so, wenn du kein Christ warst, hattest du Nachteile. Aber das kann man auch ins Kleine runterbrechen, dass wir als Christen oft denken, wir müssten hier politisch was machen. Wir müssten Druck auf andere ausüben. Ein Riesenproblem jetzt auch in Amerika, wo die Christen natürlich sehr viel politischen Einfluss auch hatten. Hier ist das jetzt nicht mehr so. Da war das noch. Ne? Da wurden die Präsidenten von christlichen Beratern, Präsidentengebetsfrühstück und so, beraten. Und die Christen hatten viel Einfluss und versuchten, ihre Vorstellungen ja, durchzusetzen. Jetzt schwindet das, das ist ein Riesenkampf und jetzt hat man da so einen Mann nach vorne gestellt, weil man sagt, das ist jetzt unser Mann. Der ist moralisch so, wie wir uns das vorstellen, in bestimmten Bereichen zumindest. Das ist der Mann, der von Gott geschickt ist. Aber da geht es letztlich um Macht und dass Christen versuchen, politischen Einfluss auszuüben und Leute zu zwingen, damit es doch hier mehr gottesfürchtig läuft, dann hat man große Angst, dass man ja, verfolgt wird, ausgegrenzt wird. Aber Gott ist doch immer da, haben wir doch heute Morgen auch gehört in der Anbetung. Ist doch da, ist doch sein Reich hier. Er lässt doch die Dinge so wachsen. Lass das mal so. Er selbst wird aussortieren, Und Christis Reich heißt nicht christliche Moralvorstellungen und Druck auf andere auszuüben. Das funktioniert nicht. Das geht immer schief. Für alle Betroffenen. Jesus sagt, lass das. Er wird aussortieren am Ende, seine Engel werden die aussortieren aus seinem Reich, das also jetzt schon da ist, die Ärgernis machen. Also komisches Wort, Skandalon eigentlich. Das sind Menschen, die Probleme mit Jesus haben, die über Jesus stolpern, die mit dieser Art von Herrn nicht einverstanden sind. Das ist das, was hier gemeint ist, unter anderem. Oder die anderen Probleme machen. Die nächsten vier Kapitel bringen verschiedene praktische Beispiele, also Kapitel 14, 15, 16, 17, was das heißt, Ärgernis zu bereiten. Das kann ich jetzt nicht alles in so eine Halbstundenpredigt packen. Aber das wird dann noch sichtbar gemacht. Aber Jesus sagt, ich möchte in meinem Reich, ich kann da keine Leute gebrauchen, die mit mir Probleme haben, weil ich so bin, wie ich bin. Viele hatten Probleme mit Jesus. Simon Petrus auch hat ein Riesenproblem mit Jesus gehabt. Wo Jesus dann sagt, hey, du bist mir zum Fallstrick, zum Ärgernis. Ja? Weil Jesus so anders ist, weil er sein Reich so anders baut, da haben wir Riesenprobleme mit. Und Jesus sagt, ich brauche Leute und ich will Leute haben in meinem Reich, die mir so folgen, wie ich bin. Ja, den großen, starken, den mächtigen Gott, ja, den mögen wir. Aber wenn dieser Gott über das Kleine wirkt, das Unscheinbare, das Schwache, wenn er das Zerstörte nicht auch noch zerbricht, wenn er Dinge ganz anders macht, als sie unsere theologischen Vorstellungen oft für gut finden, dann wird es schwierig mit diesem Jesus. Jesus sucht Leute, die ihn so wie er ist und so anders wie er ist, auch dann noch anbeten und ehren, wenn er uns nicht in den Kram passt. Er wird seine Engel schicken, die werden aus seinem Reich die rausnehmen, die diesen Jesus nicht wollen. Und alle, die die Gesetzlosigkeit tun, also die Böses tun. Aber es geht hier um Gesetzlosigkeit. Damit ist nicht gemeint, ob jemand jetzt moralisch oder unmoralisch lebt oder so, sondern es geht darum, ob wir den Willen Jesu, das, was Jesus sagt, wollen oder nicht. Er sucht solche Leute, die ihm folgen. Deshalb sagt er ja auch im Missionsbefehl, jetzt macht alle Völker zu Jüngern. Jünger sind Schüler. Tauft sie, das ist der Anfang. Lehret sie halten alles, was ich euch beigebracht habe, was ich euch befohlen habe. Lehret sie das halten. Das hat was mit Verstehen und Annehmen der Wege Jesu zu tun, seinen Willen tun. Das ist ein Lernprozess, ein langer Prozess. Und Jesus sagt, so, ich möchte in meinem Reich die Leute, die mich so nehmen, wie ich bin, die mir so folgen, wie ich bin, und die tun, was ich ihnen sage. Und dann will er aussortieren. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir machen uns das oft sehr, sehr einfach. In ein Schwarz-Weiß-Denken. Hier sind die Guten, da sind die Bösen. Hier ist die Gemeinde, da ist die böse Welt. Das funktioniert, glaube ich, bei dem Herrn nicht so. Und nicht umsonst ist es, dass er sagt, Erste werden Letzte, Letzte werden Erste sein. Er stellt Dinge auf den Kopf. Auch die Bergpredigt ging ja in diese Richtung. Ja. Glückselig sind die geistlich Armen. Oh Herr, was ist das denn? Ja, glückselig sind die, da weinen, sie werden getröstet werden, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Also das ist so was, so andersartig, wie Jesus spricht. Das ist schon nicht ganz leicht immer für uns, das anzunehmen. Aber er sagt, es ist wie in einem Schatz im Acker, das Reich Gottes. Ein wunderbarer, großer Schatz, eine Kiste, voll mit Gold, aber verborgen. Da stolpert man drüber. Aber wenn man es mal gefunden hat, es ist so kostbar, da geht einer hin und verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu kaufen. Weil er begriffen hat und erkannt hat, ah, was für ein Schatz. Was äußerlich nach nichts aussieht, ach, das ist nur ein Stückchen Acker, ah, da ist ein Schatz drin. Oder wie jemand, der kostbare Perlen sucht. Und wenn er eine gefunden hat, dann geht er hin, verkauft er alles, was er hat, sagt, die will ich haben. Wertvoll. Wenn man begriffen hat, wenn wir das begreifen können, wie wunderbar Jesus ist, der in Schwachheit, trotz diesem Unscheinbaren, diesem, was auch zu anders ist, so wertvoll ist, da bin ich bereit, ihm wirklich von ganzem Herzen zu folgen, koste es, was es wolle, was es will. Aber es ist eben auch wie so ein Netz, das ausgeworfen wird in einen großen See und man zieht alle möglichen Fische heraus. Alles drin in dem Netz. So wie jetzt, alles drin. Ja, dieser See, das ist die Welt. Ja. Das ist Gottes Reich. Er zieht alles da raus erstmal. Und dann geht man an Land und dann fangen die Knechte des Herrn an auszusortieren. Die sind brauchbar, die kann man brauchen, die anderen kann man nicht gebrauchen. Die mal wieder weg. Wer sind denn diese brauchbaren Fische? Wer sind dieses brauchbare Volk? Es sind die, die gelernt haben, diesem Jesus wirklich zu folgen, auch wenn er so ganz anders ist. Die praktischen Beispiele kommen dann im nächsten Kapitel, und dann gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber dass man schon mal ein Gefühl dafür kriegt, vielleicht, ja, das ist wirklich wichtig zu verstehen. Deshalb sagt Jesus ja hinterher, habt ihr das verstanden? Ja, alles klar, sagten die Jünger. Jetzt war, glaube ich, nicht so alles klar, denn die taten sich ja selber noch schwer. Aber dann sagt Jesus, ja, pass auf, wenn einer die Geheimnisse des Reiches Gottes verstanden hat, ein Lehrer dieses, ich muss lesen lieber vor, deshalb ist ein Jünger des Himmelreiches, wenn jemand ein Jünger des Himmelreiches wird, also ein Schüler des Himmelreiches, jemand, der verstanden hat, wie ist dieses Reich Gottes, es lernt zu sehen mit den Augen Gottes, der ist wie ein Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Das Alte, das ist das, was die Propheten schon deutlich gemacht haben, dass da dieses Reich Gottes kommt. Aber das Neue ist, dass es eben anders beginnt. Es beginnt schon jetzt. Es wird einmal ganz sichtbar werden. Es ist wie mit der Wiedergeburt. Ja, wenn ein Mensch Jesus sein Leben anvertraut, dann passiert etwas Großartiges. Er wird ein Kind Gottes. Das Licht Gottes kommt in seine Dunkelheit. Er bekommt ewiges Leben. Er wird ein neuer Mensch. Aber nach außen sieht man manchmal relativ wenig. Aber es ist schon da. Schon angefangen. Und so ist es im Reich Gottes. Es hat schon begonnen und es wächst. Und Jesus sammelt Menschen, die das in ihrem Herzen verstanden haben. Ich möchte zum Schluss noch ein ganz wunderbares Wort vorlesen. Also ich finde es toll, aus Psalm 110. Das ist so ein messianischer Psalm. Also Psalmen, die von dem Messias, von seiner Herrschaft sprechen. Psalm 110. Der Herr, Jahwe, sprach zu meinem Herrn. Gott spricht zu Adonai. Jahwe spricht zu Adonai. Gott, der Vater, spricht zu Gott, dem Sohn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Also das spricht von Herrschaft und Macht. Dass Jesus seine Macht endlich auch über dieser Erde so sichtbar werden lässt, dass diese Ungerechtigkeit auf dieser Erde, das ganze Elend, Tod und all dieses Kaputte, dass das endlich mal aufhört. Bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Also ein Zepter, also ein Herrscherstab, ein mächtiger Herrscherstab, er wird ihn ausstrecken aus Zion. Das ist ein anderes Wort für Jerusalem. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Ja, ist das denn? Werden denn im Reich Gottes noch Gottes Feinde sein? Naja, einmal nicht mehr, aber jetzt schon. Jetzt ist da noch viel Unkraut. Der Herr herrscht inmitten seiner Feinde, inmitten von all dem, was sich immer noch so gegen Gott empört, ist die Herrschaft Gottes da, aber sie beginnt bei Einzelnen, deinem Herzen, wenn du begreifst, was Jesus meint, wenn du zuhörst, wenn du ihm folgst, da herrscht er mitten unter deinen Feinden. Wenn du dein Heer aufbietest, also der Messias ist auch ein Herrscher, der eben nicht ein zahnloser Tiger ist. Wenn du dein Heer, deine Soldaten, deine Mannschaft aufbietest, wenn du die jetzt mal losschickst, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Komisch, ne? Ich würde eher sagen, die folgen dir mit Panzern und Granaten, mit Rüstung und Trommelwirbel und Tralala. Sie folgen dir in heiligem Schmuck willig. Weil es Menschen sind, ein Volk, die gelernt haben, diesem Gott zu vertrauen. Weil sie ihn lieben. Sie verstanden haben, es ist ein Gott, der liebt. Den Schwachen nicht einfach an die Wand klatscht. Der sucht zu retten, was verloren ist. Bis zum Äußersten. Der alles gegeben hat, um Menschen zu sich zu ziehen, dass sie ihm aus Liebe freiwillig vertrauen. Sie folgen dir willig in heiligem Schmuck. Was ist das, heiliger Schmuck? Das ist das, die Gerechtigkeit, die Gott in unser Herz legt. Wirkliche Heiligkeit, wirkliche Veränderung, ein Charakter, ein Wesen, eine Art, die einfach nur großartig ist. Nicht diese Rambos, diese Knallharten, diese Schläger und so. Nein, es sind Leute, die gelernt haben zu lieben. Die Liebe ist eine viel stärkere Kraft als der Hass. Sie folgen dir in heiligen Schmuck. Und jetzt, ganz toll, deine Söhne, also das ist ein Wort für die junge Mannschaft, also deine Kämpfer, ja, die noch im richtig voll im Saft stehen, deine Kämpfer werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Ganz poetisch gesagt. Der Tau aus der Morgenröte. Das ist ein bisschen schwer zu übersetzen, aber wo kommt der Tau her? Morgens. Der Himmel noch ein bisschen rötlich ist. Plötzlich ist Tau da. Erfrischender, feuchter, kühler Tau in einem dürren Land. Wo kommt der her? Hast du gesehen, wie der vom Himmel fiel? Nein. Plötzlich ist er da, morgens. So wie eben der Sauerteig alles durchsäuert hat. Weißt du auch nicht, wo kommt denn das jetzt her? Und dann hat Gott ein Volk, der Messias hat ein Volk, eine Mannschaft, auf die er sich verlassen kann, die ihm willig folgen, die ihn lieben, die verstanden haben, die plötzlich da sind. Und denkst, wo kommen die denn alle her? Ja, so macht der Herr das. Und es ist gut, wenn wir das zu Herzen nehmen, das ein bisschen anfangen zu verstehen, weil das unser Leben auch ein Stückchen verändern wird, auch unsere Perspektive. Ist nicht ganz so einfach, wir tun es nicht leicht, also mir fällt das sehr schwer. Deshalb bin ich froh, dass die nächsten Kapitel da so ein bisschen das Ganze visualisieren und mit Beispielen deutlich machen, was heißt denn das eigentlich? Aber das können wir vielleicht ein andermal machen. Gott segne euch, schönen Sonntag.